Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einer kleinen Feiertagsausgabe. Und auch diesen Feiertag werde ich nicht alleine begehen mit einem Mann, der diesen Vatertag also mit voller Berechtigung feiern kann. Er ist Journalist, er hat ein Buch geschrieben, das man gerade jetzt kurz vor der Bundestagswahl unbedingt mal wieder lesen sollte. Und weil Martin Schulz ja gerade eben hier auch noch im Podcast zu Gast war, war es ja völlig klar, dieser Mann ist ihm schon wieder dicht auf den Fersen. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
Schönen guten Morgen, Micky.
Bist du eigentlich eifersüchtig geworden, wo ich jetzt Schulzi ohne dich dann kürzlich in der Sendung hatte?
Ja, so ein bisschen schon, aber ich bin das ja gewohnt, dass er da fremd geht. Und ich habe sehr gerne zugehört, weil es ging ja wieder um das irgendwie, was ihn wirklich auch ausgemacht hat, seine Leidenschaft für Europa, seine Kenntnis. Ja. Und danach sollte man ihn häufiger befragen, finde ich.
Ja, Tatsache. Ich glaube, das hat ihm auch ganz gut getan, danach befragt zu werden. Sag mal, es ist ja heute Vatertag. Also ist ja schön, dass ich dich noch erwische, bevor du gleich mit 5 Kumpels mit dem Bollerwagen durchs regnerische Berlin wackelst. Ne? Das ist ja gut, dass ich dich noch abfangen konnte.
Das ist wirklich sehr gut. Ich musste den Kumpels absagen. Also die Tradition seit 25 Jahren muss ich heute durchbrechen, weil wir Produktionstag beim Spiegel haben. Der Spiegel kümmert sich null um Vatertagsfreuden. Ja. Da wird heute einfach stramm durchproduziert.
Also der Spiegel kümmert sich null um Vatertagsfreuden und null um Volker Weidermann, deswegen ist er jetzt weg. Ne? Das habt ihr jetzt davon.
Na, Volker war jetzt bei der Vatertagsrunde nicht dabei.
Also, sag mal, es wird ja nicht nur, bevor wir gleich richtig anfangen, es wird ja nicht nur Senta Berger 80, sondern auch Dennis Rodman. Ich gehe übrigens davon aus, Kim Jong-un springt heute für ihn aus der Torte. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen der Beleg dafür, wir werden langsam alt, ne? Wenn Dennis Rodman schon 60 ist?
Ja, also er war für mich wirklich immer jung. Und du hast es sicherlich auch gesehen, diese Netflix-Doku.
Fantastisch.
The Last Dance über die Chicago Bulls, eigentlich rund um Michael Jordan, wo dann aber eigentlich die ganzen Leute rund um Michael Jordan viel charismatischer und interessanter waren. Und insbesondere Dennis Rodman, der sich einfach in so einer Meistersaison der Chicago Bulls mal kurz vorm Finale dann so eine Auszeit gönnte, sagte, Coach, ich muss einfach mal weg. Und dann flog er einfach nach Las Vegas und hat dort 3 Tage, also mit allen beflügelnden Substanzen und weiblicher Begleitschaft durchgefeiert und wurde dann aber von Scottie Pippen und Michael Jordan wieder zurückgeholt. Also eine Profikarriere, wie man sie sich heute leider, würde ich sagen, nicht mehr vorstellen kann. Und dass der jetzt 60 ist, ja, das überrascht mich auch.
Ja, eine Profikarriere, wie man sie sich kaum vorstellen kann, das bringt uns unweigerlich zur CSU.
Die Schlagzeile des Tages.
Ermittlungsverfahren wegen Emex-Deal. Das berichtet die Tagesschau. Die Staatsanwaltschaft München prüft, ob beim Kauf von Masken der Firma Emex Steuergeld verschwendet wurde. Laut WDR, NDR und SZ wurden die Ermittler deshalb gestern im bayerischen Gesundheitsministerium vorstellig. Ja, es ist wohl so, in den Ermittlungen geht es um die Frage, ob der bayerische Staat im März 2020 zu überteuerten Preisen FFP2-Masken bei der Schweizer Firma Emex eingekauft hatte. Beteiligt ist ja unter anderem eben diese Andrea Tandler mit ihrer PR-Firma Little Penguin. Und da geht es halt eben um die Maskenverkäufe an den Bund und auch das Land Nordrhein-Westfalen. Also da hängen irgendwie gefühlt alle mit drin. Und jetzt mal schon mal spontan die Frage, Markus, wie viele Bäume muss Markus Söder umarmen, um von dieser Geschichte abzulenken? Oder wer kriegt es jetzt ab? Muss Armin Laschet das Handy ausmachen? Oder geht Söder mit Alpakas schmusen? Was wird jetzt passieren?
Also das ist für alle, die dachten, dass der bayerische Amigo-Sumpf nicht mehr existiert. Die sind jetzt eines Besseren belehrt. Andrea Tandler ist die Tochter des CSU-Politikers Gerold Tandler. Ja. Und ja, warum braucht so eine Firma wie Emex jemanden, der das verkauft? Die könnten es ja auch selber anbieten und verkaufen. Nein, ich vermute mal, sie haben da bewusst auf eine Agentur gesetzt, auf eine PR-Firma, du hast gesagt, Little Penguin, deren Repräsentantin, die Tochter eben eines prominenten CSU-Politikers ist. Und sie hätten das ja alles auch selber verticken können, ihre Masken und ihre Schutzanzüge. Und das wäre aber wahrscheinlich nicht so effektiv gewesen wie jemand, der da in den Seilschaften mit drin hängt.
Ja, da sind ja richtig hohe Provisionen geflossen, ne? Also der Gesamtauftrag liegt bei irgendwie fast 700 Millionen Euro und die Provisionen belaufen sich irgendwo zwischen 34 und 51 Millionen Euro.
Genau.
Also das Geld, da kann man auch Schutzkleidung bei Philipp Plein bestellen. Das ist ja sowas von hardcore
teuer. Das könnte man machen. Und jetzt haben wir aber hier in diesem ganzen mysteriösen Maskendeal doch ein sehr aussagekräftiges Ranking. Also überteuert wurden sie alle verkauft. Aber jetzt hier das Spahn-Ministerium hat wohl 5,58 Euro für eine Tantler-Emix-Maske bezahlt.
Ja.
Bayern hat schon sehr viel tiefer reingegriffen in die Tasche. 8,90 Euro für dieselbe Maske.
Ja.
Und jetzt kommen die Top-Verhandler aus Nordrhein-Westfalen mit 9,90 Euro für dieselbe Maske. Also wir leben in absurden Zeiten und in absurden Zeiten gibt es auch absurde Rankings und hier haben wir jetzt auch ein Ergebnis. Also der Bund vor Bayern vor Nordrhein-Westfalen.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Das wird also alles noch sehr lustig und ich glaube für alle Beteiligten sehr unangenehm, sprich also Söder, Spahn und auch Laschet und vermutlich sogar mein Freund Laumann, der ja Gesundheitsminister in NRW ist. Ne?
Gut, über den wollen wir jetzt nicht reden, aber man muss wirklich sagen, also die Unionsmaskenaffäre hört einfach nicht auf und dass dort aus diesem ganzen Umfeld nicht nur Abgeordnete Provisionen kassiert haben, sondern auch Leute, die mit ehemaligen Abgeordneten und wichtigen Repräsentanten familiär verbunden sind, um daraus dann noch ihren Reibach zu machen, das ist einfach nur schäbig.
Verlierer des Tages
ist Sebastian Kurz. Die Zeit berichtet, Korruptionsstaatsanwalt ermittelt gegen Sebastian Kurz. Österreichs Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Untersuchungen gegen Bundeskanzler Kurz eingeleitet. Er soll vor einem Untersuchungsausschuss Falschaussagen gemacht haben. Ihm wird vorgeworfen von der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es geht um Ermittlungen gegen ihn und Kabinettschef Bernhard Bonelli und es geht um mutmaßliche Falschaussagen im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Das Gremium beleuchtet mutmaßliches Postengeschacher und den etwaigen Einfluss von Parteispenden auf politische Entscheidungen zur Zeit der Regierung von ÖVP und rechter FPÖ. Ja, man ist ja ehrlicherweise schon überrascht, dass die österreichische Presse überhaupt berichtet, nach allem, was man so zuletzt erfahren hat. Ich sage ganz ehrlich, als ich gelesen habe, Anfang 30-Jähriger lässt sich mit zwielichtigen Figuren ein, da habe ich erst gedacht, es geht um einen Wechsel von Nagelsmann zum FC Bayern und dann plötzlich das.
Immerhin. Was wäre schlimmer gewesen, ist hier die Frage.
Ja.
Ne?
Ja.
Also ich bin in den Tiefen der österreichischen Innenpolitik nicht drin. Es geht hier offenbar darum, dass Kurz auch einen seiner Vertrauten auf eine wichtige Position bei der österreichischen Beteiligungs AG gehoben hat. Er ist allerdings, ist jetzt das Gute für ihn, nur wegen einfacher Beschuldigung angeklagt, nicht wegen mehrfacher.
Er ist ja noch jung.
Also bei allem, was ich komisch finde an Sebastian Kurz, muss ich ehrlich sagen, gehört das jetzt noch zu den weniger schlimmen Dingen.
Was findest du persönlich schwieriger? So nur so als Beispiel.
Na, also ich bin in vielen Dingen Traditionalist, nicht nur beim Fußball, sondern auch bei der Politik. Und ich habe eine Wertschätzung für Volksparteien und ihre Traditionen und die vielen, zum Teil 100.000 Menschen, die da über die Jahre Mitglied wurden und auch blieben. Und um das jetzt mal ganz ernsthaft zu sagen, Sebastian Kurz hat die ÖVP als Volkspartei zerstört, weil er in einem egomanischen Wahn und großer Selbstverliebtheit daraus die Liste Kurz gemacht hat und der Partei eigentlich alles genommen hat, wofür sie stand, auch wenn man sie...
Hat er sie zertrumpt? Kann man das so sagen?
Na, es war so ein bisschen galanter. Es gibt ja diesen wunderbaren Begriff des Faschismus. Also die jungen, ganz eloquenten, super gestylten, gut angezogenen Politikanführer, die einfach einen Kult um sich selbst entwickeln und damit eine neue Marke etablieren. Und er hat sich einfach mit seinem Kult rund um die Figur Sebastian Kurz über die alte, natürlich auch mit Korruption und Affären belastete Volkspartei, aber eine mit wirklich jahrzehntelanger Tradition, da draufgesetzt. Und das heißt ja heute nur noch formal ÖVP. Im Prinzip ist es eine reine Kurzpartei.
Dann bleiben wir jetzt mal bei einer Volkspartei, allerdings nicht mehr bei Jung und gut angezogen.
Was kommt jetzt?
Die unbequeme Meinung.
Die war, ich gehe jetzt mal über zwei Ecken, die war zu lesen von Stefan Niggemeier, der nämlich schrieb, in diesem Falle bei Twitter, zitierte er die Weltwoche. Er schrieb, in der Weltwoche steht der tollste, traurigste Satz von Hans-Georg Maaßen über Hans-Georg Maaßen. Und ich zitiere jetzt in diesem Falle Maaßen. Dass ich kein Geisterfahrer bin, stelle ich an vielem Zuspruch fest, den ich erhalte. Eine Frau sagte mir kürzlich auf dem Marktplatz, Herr Maaßen, machen Sie weiter. Jetzt kommt der Satz. Auf der Autobahnraststätte erkannte mich jemand auf der Herrentoilette, der mich ebenfalls ermunternte, weiterzukämpfen. Also er ist quasi der Che Guevara von der Pissrinne, wenn man es so ganz, ganz genau nimmt. Und das fand ich wirklich toll. Diese Figur Hans-Georg Maaßen ist ja nun speziell in den letzten Tagen auch nochmal sehr heiß gehandelt worden. Nicht zuletzt deshalb, weil Luisa Neubauer bei Anne Will Armin Laschet vorwarf, sagen wir mal, Maaßen zu dulden, der seinerseits antisemitische Inhalte weiter verbreite. Sie hat nicht gesagt, er sei Antisemit, aber er bediene quasi den antisemitischen Sound und seitdem ging es ja, sag mal, heiß her, sagen die jungen Leute. Und ist, also wie problematisch wird dieser Hans-Georg Maaßen noch für Armin Laschet?
Ich glaube, er wird höchst problematisch. Armin Laschet kann einem wirklich ein bisschen leid tun, weil ich glaube, in keinem Bundestagswahlkampf werden jemals so viele Reporter aus allen Ecken Deutschlands in Südthüringen unterwegs sein wie in diesem, weil sie natürlich darauf hoffen, dass der alte den Verschwörungstheorien bisweilen nicht abgeneigte Mann aus dem Westen dort in Südthüringen kräftig vom Leder lässt. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Angriff Antisemit oder Förderer von antisemitischen Posts oder Meinungen irgendwie es zutrifft. Aber was ich schon in den letzten Monaten, also schon zu seiner Zeit als Chef des Verfassungsschutzes beobachtet habe, ist so eine sehr populistische, zum Teil auch antidemokratische Einstellung, wo er, na klar, gegen Mainstream-Medien ist. Also er plappert sehr, sehr vieles, was die AfD irgendwie quasi zu ihrem Kern gemacht hat. Und das Schrägste fand ich eigentlich, wie er einmal bei Twitter Donald Trump dafür geliked hat, als er dem Vizepräsidenten Mike Pence aufgetragen hat. Mike Pence hätte jetzt als Vizepräsident quasi die Pflicht, seine Wahlniederlage abzuwenden, ja, indem er sich wie ein mutiger Demokrat ging. Das war Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzchef, ne? Genau. Und jetzt stolzer Anwärter für die CDU für den nächsten Deutschen Bundestag.
Ja, das ist also tatsächlich so ein bisschen Feuer mit Feuer bekämpfen, ne? Was da so jetzt gerade da irgendwo im Osten geschieht, wenn es um die AfD geht. Was Maaßen angeht, ja klar, ne? Also da ist es, er benutzt wohl diesen Begriff Globalisten, was einige als so eine Art Code sehen für Verschwörungstheoretiker, um das Wort Juden und jüdische Weltverschwörung nicht benutzen zu müssen. Genauso wie diese Erzählung vom sogenannten Great Reset. Das wird für einige als Hinweis genutzt, dass da antisemitische Verschwörungstheorien bedient werden. Jetzt hat er letztens, das fand ich als Bemerkung außerordentlich, ich nenne es mal vorsichtig interessant, er hat wohl irgendwie so eine Art Blog, Videoblog oder so, das nennt sich irgendwie Maaßens Woche, wie das halt immer so heißt. Mhm. Und da ging es halt eben auch um die Grünen und die, sag mal, die ökosozialistische Diktatur und die beliebte Rede davon, dass Deutschland nicht die Welt retten kann, also im Sinne von, wenn wir das Klima hier schützen wollen. Und dann sagte er den interessanten Satz, Deutschland hat schon zweimal versucht, die Welt zu retten und das sei ja fürchterlich schiefgegangen. Das fand ich als Aussage außerordentlich interessant. Was meint er denn damit, dass Deutschland zweimal versucht hat, die Welt zu retten? Das hat meines Erachtens deutlich weniger hohe Wellen geschlagen, als ich es erwartet hatte.
Das ist eine gute Beobachtung, sehe ich auch so. Er meinte, natürlich die beiden Weltkriege, die beide Male von Deutschland ausgingen. Und der damalige Slogan am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das jetzt mit der aktuellen Situation der Klimaproblematik zu vergleichen, ist wirklich schrecklich geschichtsvergessen. Und ich weiß nicht, ist ja eigentlich ein gebildeter Mann, also wie sehr man sich selbst zugunsten des Erfolgs, den man von rechten Gruppen oder rechtseingestellten Bürgerinnen und Bürgern erwartet, dumm stellen muss, um einen solchen Vergleich anzustellen. Beim Klimaschutz kann man sagen, mir ist das ein bisschen zu übertrieben. Aber das mit einem Eroberungs- oder Vernichtungsfeldkrieg zu vergleichen, das spricht sehr viel mehr gegen ihn als all das, was da versucht wird zu konstruieren. Er sei tatsächlich ein Antisemit. Das glaube ich nicht. Und ich finde, man muss auch nicht immer mit dem schlimmsten Geschütz, was zur Verfügung stünde, gegen jemanden aufwarten.
Das hat ja sogar Felix Klein gesagt, ne? Also selbst der hat ja gemahnt und gesagt, Leute, seid vorsichtig mit diesen Vorwürfen.
Genau, aber es gibt, wie du richtig sagst, genug Aussagen von ihm, die auf eine Denkweise Rückschlüsse geben, die wirklich prämodern ist.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Wir sehen ein Gesicht. Es ist kein schön, es ist das Gesicht von Ralf Stegner. Und er hat in der Hand einen roten Hörer, von dem geht eine Schnur ab und dann steht da: Ring, am Mittwoch bin ich wieder für dich telefonisch erreichbar. Ruf gerne durch und bespreche dein Thema persönlich mit mir. Freue mich, von dir zu hören. Smiley, smiley, smiley. Und auch ein Ralf Stegner, der unter größtmöglicher Kraftanstrengung so eine Art Lächeln zu erkennen gibt. Wow. Ich gebe ehrlicherweise zu, so ein Telefon wie da habe ich zuletzt im 1984er Schimanski-Tatort gesehen. Da war allerdings auch Götz-George am Apparat. Aber ist das das Zeichen für die Digitalisierung, wie die SPD sich das vorstellt?
Na, ich glaube, das ist die Digitalisierung, wie sie nach 16 Jahren CDU-Regierung unter Angela Merkel möglich ist. Also da ist Stegner, ist Pragmatiker, der sagt, okay, also hier mit unseren Kupferkabeln von der Deutschen Telekom, das ist einfach eine sehr instabile Bürgersprechstunde. Da gehe ich auf Nummer sicher und greife direkt zum
guten alten Festnetztelefon.
Ja, mit Wählscheibe.
Ja. Ist die SPD womöglich das Festnetztelefon unter den Parteien? Das heißt also, es ist jetzt nicht wirklich, also man hat es immer schon gehabt und ein paar können sich noch dafür begeistern und es ist auch eine stabile Lösung.
Absolut. Und wenn das andere ausfällt, greift man gerne auf sie zurück. Das war ja auch 2017 im Herbst bei den Verhandlungen über eine neue Bundesregierung der Fall, als da so Halodris versuchten, mal was Neues zu wagen, Jamaika. Ja. Und das klappte dann nicht. Und am Ende musste wirklich die SPD, die eigentlich als Wahlscheibentelefon schon ausgesorgt war, auch selber erkannt hatte, okay, wir brauchen mal eine Pause, wir wollen jetzt da zumindest zum Tastentelefon werden. Da haben die gesagt, okay, wenn ihr uns braucht, wenn ihr es selber nicht hinbekommt, dann sind wir wieder da. Also insofern stimmt die Analogie.
Ja, aber jetzt dieser Anführer, dieser Halodri-Truppe, dieser Christian Lindner, so, der wird doch jetzt in den letzten Tagen mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen haben, dass es demnächst ein Triell gibt, also die drei KanzlerkandidatInnen der Grünen, der CDU und auch der SPD dürfen dort antreten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und um das Kanzleramt werben. Und dann stelle ich mir doch die Frage, ist Christian Lindner so demütig geworden, dass er nicht längst gesagt hat, Leute, wenn der Scholz darf, dann komme ich aber auch vorbei.
Ja, vielleicht müssen wir einfach nur ein, zwei Wochen warten, bis dieser Ruf erhallt. Aber vielleicht hat die FDP auch aus ihrem Jürgen Möllemann-Trauma gelernt, der damals Guido Westerwelle in eine Kanzlerkandidatur, die damals vollkommen vermessen war, 18% unterm Schuh etc., am Ende wurden es 8% getrieben hat. Also, dass bisher zumindest noch nicht gesagt wurde, ich bin jetzt auch Kanzlerkandidat und nicht nur Spitzenkandidat, zeugt davon, dass man aus der eigenen Parteigeschichte gelernt hat. Aber naja, wenn es wirklich so ist, dass die FDP irgendwann gleich auf ist mit der SPD und da fehlen ja nur noch 2-3 Prozentpunkte, dann hat aus meiner Sicht die FDP auch einen Anspruch, bei diesen Debatten, die nicht mehr Duell sind, auch mit dabei zu sein.
Das hat mich überrascht.
Republikaner entmachten Liz Cheney. Das berichtet die Süddeutsche. Die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney wurde von ihrer Partei aus der Fraktionsführung gedrängt. Sie hatte sich stets gegen Donald Trump und seine Wahlbetrugsbehauptung gestellt. Ja, das ist kurz und knapp genau das, was es ist. Sie ist diejenige, die gesagt hat, Leute, das ist Quatsch mit dem Wahlbetrug, das ist eine Lüge, und da hat dann ein Gutteil der Republikaner gesagt, ja, dann bist du aber hier nicht mehr Teil der Fraktionsführung. Ist das auch ein Krisensymptom unserer Zeit, dass der Name Cheney in den USA plötzlich für das Aufrichtige und Ehrenhafte steht? Was ist da eigentlich geschehen?
Das hätte man wirklich jetzt niemals gedacht, dass jemand aus dieser Familie ausgeschlossen wird, weil sie Zivilcourage gezeigt hat. Und nichts weniger war das in dieser zugespitzten Situation zu Beginn des Jahres, als Trump für seinen Machterhalt widerrechtlich quasi eine ganze Partei in Gefangenschaft genommen hat. Da brauchte es Mut, ja, zu sagen, nein, Joe Biden hat rechtmäßig gewonnen, die Wahl wurde nicht gefälscht, und das hat eine Cheney gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Vater jetzt stolz auf sie ist oder nicht, aber es zeigt auch, dass es irgendwie in der Kategorie der Bösewichte auch nochmal unterschiedliche Stufen gibt.
Ja, das erkennt man ja schon daran, dass ja mittlerweile George W. Bush auch in der allgemeinen Wahrnehmung
unbedingt,
ja, mittlerweile auch schon, ne? Also jetzt mittlerweile ja auch schon kurz vor Gandhi ist. Das alleine zeigt ja auch, also inwieweit sich da auch unsere Werte verschoben haben. Aber dass jetzt halt eben eine Mehrheit der republikanischen Abgeordneten gesagt hat, nee, du musst gehen, zeigt ja auch, wie tief, ja, also ist Trump das Long-Covid der Republikaner? Hängt es noch in ihnen und lähmt sie, also und hält sie davon ab, auch mal wieder so der Demokratie in irgendeiner Art und Weise mal nahe zu kommen?
Na, ich würde weitergehen. Also es lähmt sie nicht nur, es dominiert sie nach wie vor. Alle, die geglaubt haben, dass Donald Trump mit dem Amtseintritt von Joe Biden nicht mehr ein relevanter politischer Faktor ist, die haben sich getäuscht. Er ist noch da. Er sind, glaube ich, nach wie vor auf Rache. Er glaubt immer noch an eine erneute Kandidatur in 3,5 Jahren. Und viele Republikaner sind dem Trump-Virus nach wie vor erlegen und sehen einfach keine für sie erfolgreiche Alternative. Und das ist ja das Traurige. Ja. Also eine Partei, die so moralisch am Ende war wie am Ende der Ära Trump, das wäre ein gefundenes Fressen für alle Leute, die Ambitionen haben, die smart sind, die Ideen haben, aber offenbar gibt es die nicht, oder sie können sich in dieser Partei kein Gehör verschaffen.
Du machst dir gar keine Vorstellung, wie viel Kraft es mich jetzt gerade kostet, den Namen Friedrich Merz jetzt nicht einzuwerfen.
Der ist ja kein Amerikaner.
Dem traue ich alles zu. Deswegen lassen wir das mal. Aber pass auf, wir kommen von dem einen gewesenen Präsident zu einem anderen.
Guck mal, wer da spricht.
DFB-Präsident Berti Vogts schlägt Uli Hoeneß vor. Das berichtet der Deutschlandfunk. Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Berti Vogts schlägt Uli Hoeneß als neuen DFB-Präsidenten und Nachfolger von Fritz Keller vor. An der Spitze des Verbandes brauche es einen starken Mann. Und dies könne eigentlich nur Uli Hoeneß sein. Das ist doch so eine super Idee, oder? Wenn es darum geht, einen Nachfolger zu finden, dessen Finanzgebaren tadellos ist und der nicht im Verdacht steht, sich um Kopf und Kragen zu reden, da ist doch im Grunde genommen klar, da ist die einzige Lösung Uli Hoeneß. Ne? So logisch.
Also, wenn ich mir diesen Vizepräsidenten, wie heißt er mit Vornamen, der Herr Koch?
Koch, Rainer Koch.
Ja. Rainer Koch anschaue.
Ich habe die E-Mail nicht bekommen und ich habe sie auch nicht gelesen.
Ich weiß gar nicht, ob Uli Hoeneß da eine Verschlechterung wäre. Mir ist schon klar, dass Uli Hoeneß nach seiner Steuerhinterziehung nicht mehr vermittelbar ist, zumindest nicht einem breiten Publikum, und es wäre wahrscheinlich auch das.
Was? Unverschämtheit! Das kann doch nicht sein! Wie lange will man mir das noch zum Vorwurf machen?
Hat er sich jetzt eingewählt bei dir?
Hat ihn direkt eingewählt.
Wie in den Doppelpass? Genau.
Das rote Telefon von Stegner ging jetzt plötzlich bei ihm.
Herr Hoeneß, bleiben Sie in der Leitung. Ich rede kurz fertig. Und dennoch, und da wollte ich ja jetzt was Versöhnliches sagen, also als DFB-Präsident, Uli Hoeneß hat den Fußball immer geliebt, egal was er privat so mit Finanzen gemacht hat. Und gut, ich sag mal so, lieber als Rainer Koch, so heißt er wohl, der mit der E-Mail, wäre mir tatsächlich Uli Hoeneß. Aber vielleicht findet man ja noch jemand geeigneter.
Ich wäre ganz ehrlich, also ich finde das mit Uli Hoeneß übrigens, ich bin nämlich auch überhaupt kein Fan dieser ganzen Technokraten und Bürokraten und dieser Rainer Kochs, die jetzt im DFB sind, weil die natürlich nicht nur einigermaßen zwielichtig sind. Oh Gott, jetzt habe ich auch noch den Juristen Rainer Koch auch noch als zwielichtig bezeichnet. Oh naja, sei es drum. Aber vor allen Dingen halt eben auch komplett blutleer. Ja, und wenn man Uli Hoeneß eines nicht vorwerfen kann, dann dass er blutleer ist, also speziell so halsaufwärts. Ich kann diesen Gedanken von Berti Vogts, so absurd er klingt, weil man natürlich sagt, dann kann man auch gleich Gutenberg zum CSU-Chef machen. Ich finde ihn tatsächlich auch nachvollziehbar. Jetzt aber mal ein anderer Vorschlag. Warum macht man nicht einfach wirklich mal eine Person wie zum Beispiel Silvia Neid zur DFB-Präsidentin?
Ja.
Mal diesen Laden komplett von der ganz anderen Seite aufzäumen und man macht einfach mal eine kompetente Frau aus dem Fußball zur DFB-Präsidentin, die eine ganz andere Art hat, sich dem Fußball zu nähern. Ich fände das wirklich attraktiv.
Also nach diesen ganzen Rainer Kochs und Rainer Grindels wäre das eine wohltuende Alternative. Ich hatte jetzt auch an Bibiana Steinhaus gedacht.
Ja, oder so, super.
Dass die jetzt da mal ihre Fehlentscheidung aus dem Kölner Keller künftig nicht mehr machen muss, sondern eine kompetente und sympathische Repräsentantin des deutschen Fußballs fände ich wirklich gut.
So, und jetzt kommen wir nämlich, du warst ja schon bei kompetent und sympathisch. Das führt mich natürlich direkt zum Geschäftsführer von Borussia Dortmund, dem Verein, der heute im DFB-Pokalfinale steht in dieser Kategorie.
Ganz weit vorne.
Ist, und das ist die große Frage, heute Abend entweder Borussia Dortmund oder Rasenball Leipzig, um Gottes Willen, da wollte ich ja nichts Falsches sagen. Die beiden stehen im DFB-Pokalfinale in Berlin. Fans können natürlich keine im Stadion sein. Und jetzt die Frage an dich, als Fan der Borussia, allerdings der anderen, wer macht's denn heute?
Als Fan der wahren Borussia hoffe ich auf die falsche Borussia, weil eine falsche Borussia ist immer noch besser als ein echtes Rasenballsport.
Ja, es ist ja auch ein bisschen der Kampf alte Bundesliga gegen neue Bundesliga, oder?
Ja, da bin ich klar auf Seiten der alten Bundesliga. Insofern sind da meine Sympathien. Da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Ich habe mal eine böse Kolumne über dieses für mich komplett verlogene Konstrukt RB Salzburg geschrieben mit dieser Vereinsstruktur, wo nur so ein paar Alibi-Mitglieder da sind, wo man das Vereinswappen nach mehrfachem Nachbohren der DFL doch noch von Red Bull so, sagen wir mal, zwei Flügel am Bullen verändert hat. Ich finde es falsch und verlogen. So, und das habe ich mal aufgeschrieben. Ich habe auf noch keinen Text von mir so viel erboste Leserpost, zum größten Teil alle aus dem Großraum Leipzig, zum Teil noch auf andere neue Bundesländer verteilt, bekommen.
Bist du unbeliebter im Osten als Armin Laschet? Kann man das so sagen, Markus?
Nach dieser Kolumne schien es mir zum Teil so. Und ich habe einfach anerkannt, dass viele Menschen, die den Fußball lieben, einfach dankbar für dieses Angebot waren oder sind, obwohl ich es komplett ablehne. Und damit muss ich leben. Aber wenn dann dieser Verein in einem wichtigen Spiel steht gegen eine Mannschaft, die mir jetzt auch nicht bumsympathisch ist, dann bin ich eher für die andere Mannschaft.
Entzauberte Scheinriesen.
Ellen DeGeneres beendet ihre Show. Das berichtet der Spiegel. Nach Mobbing- und Rassismusvorwürfen im Produktionsumfeld waren die Publikumszahlen zurückgegangen. Nun gab Ellen DeGeneres das Ende ihrer Talkshow bekannt. Ja, also es gibt jetzt noch die 19. Staffel und dann Ende 2022 ist Schluss. Die New York Times berichtet, dass diese Show einen ordentlichen Zuschauerschwund in den letzten 6 Monaten gehabt haben soll. Also ungefähr 1,1 Millionen weniger Zuschauer als im Vorjahreszeitraum. Ein Rückgang von 43%. Also ist da jetzt so eine Art arabischer Frühling in der Showbranche? Was passiert denn da jetzt? Man hat ja schlimme Dinge über die Bedingungen gehört im Produktionsumfeld. Ist das etwas, was du aufmerksam verfolgst? Und welches Gerücht hat eigentlich dir mal den Spaß am Schauen einer Show verdorben?
Micky, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Show noch nie geguckt. Ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht. Und deshalb hat mir auch nichts die Show verdorben. Ich hoffe nur, dass du für deinen Podcast einfach aus dem Schicksal dieser Show lernst und da frühzeitig auch gegensteuerst, falls es mal in dieselbe Richtung geht.
Ja, also wenn wir uns alle an das Jahr 2021 erinnern, dann habe ich erhebliche Dämpfer in Sachen Sympathiewerte bereits schon hinnehmen müssen, so Anfang des Jahres. Von daher weiß ich durchaus, wie sich das anfühlt.
Aber das hast du ja dann irgendwie doch gemeistert. Ich habe jetzt nur gelesen, dass die Frau DeGeneres öffentlich immer wieder über das Ende ihrer Show nachgedacht hat. Und das wäre vielleicht irgendwie so ein Tipp, den man mitnimmt. Also wenn man drüber nachdenkt, das vielleicht nicht öffentlich zu machen, weil dann kommt es irgendwann auch so.
Meinst du das dann? Aber das ist doch in der Regel sonst so, dass es dann auch so eine Art Elendstouristen gibt, die dann vorbeikommen und dann beim Siechtum zuschauen wollen. So, ne? Das gibt es ja auch.
Ja, das hat in dem Falle,
in diesem Falle nicht.
Nee, nicht funktioniert.
Ja. Siehste, da sind wir schon wieder irgendwo auch bei Armin Laschet. Der Mann begleitet uns die ganze Zeit. Deswegen kommen wir jetzt mal, jetzt kommen wir mal zur deutschen Showbranche. Und das ist ja fast auf demselben Niveau wie Ellen. Johannes B. Kerner überspringen wir heute mal großzügig und kommen direkt hierzu.
Papala Paparazzi.
Die freie Presse berichtet, Ordnungsamt unterbricht Dreh der Geissens in Köln. Das TV-Paar filmt für seine Doku-Serie in einer Pizzeria, als das Ordnungsamt auftaucht. Der Lokalbesitzer vermutet, dass die Behörde von Leuten alarmiert wurde, die einen Corona-Verstoß witterten. Ja, es ist wohl so, die sind böse überrascht worden. Sie befanden sich nämlich für den Dreh bei einem, ich zitiere hier nur, Nobel-Italiener. Und das in Köln. Also ich habe die Bilder aus dem, also ich habe den Innenraum des Nobel-Italieners gesehen. In Hamburg ist das eher so eine Art Eckkneipe. Ja,
Bahnhofskiosk.
Ja, so in etwa. Jetzt muss man der Fairness halber sagen, da wo die Geissens reingehen, da schrauben sie vom Gomeo am nächsten Tag in der Regel pro forma den Stern ab. Das muss man sagen. Hassen wir Deutschen einfach unsere Stars? Oder wie kann das passieren, dass die Geissens nicht mal einfach in Ruhe beim Nobel-Italiener drehen können?
Ist auch für mich die Frage des Tages. Zerbrüte mir den ganzen Tag schon das Hirn drüber. Sind wir Deutschen so, dass wir die Geissens einfach nicht zu ihrem Nobel-Italiener in Köln gehen lassen?
Ja.
Das ist bitter, ich hätte es ihnen gegönnt. Zumal sie ja auch für Drehs dort unterwegs waren. Und
so.
Das wurde jetzt auch in Frage gestellt. War das wirklich ein Dreh? Aber so wie ich das verstanden habe bei deinem Sender da, RTL 2, wird da ja immer gedreht, oder?
Guter. Da wird immer gedreht, das ist richtig. Es ist im Grunde genommen bei den Geissens nicht mehr möglich, einen nicht gefilmten Moment zu erwischen. Ich glaube, Carmen Geiss hat mittlerweile sogar eine, wenn ich das richtig verfolge, eine GoPro an die Stirn getackert, damit einfach keiner dieser kostbaren Momente, die sie erleben, verloren gehen kann. Ja. Es gibt doch diese in der Polizeiausrüstung gibt es auch die Bodycam. Auch also Shania Tyra und Davina Shakira, die Töchter, sind auch mit Bodycams ausgestattet, um auch keinen dieser geistreichen Gedanken, diese Preziosen, diese Intellektuellen, weil wer weiß, was da verloren geht.
Ne? Das ist richtig. Auch was das Ordnungsamt Köln uns jetzt wieder quasi vorenthalten hat, weil das an diesem richtig. Abend nicht weitergeht. Und wir sollten auch das Ordnungsamt endlich akzeptieren, dass bei den Geissens gedreht wird, selbst wenn keine Kamera weit und breit in Sicht ist.
Ja, Das ist diese Neidgesellschaft, die Deutsche, die hat schon Nadel kaputt gemacht. Und jetzt sind die nächsten Opfer, die gefordert werden.
Wir müssen dagegen vorgehen.
Ja, was übrigens Edelitaliener angeht, bei der Gelegenheit fällt mir ein. Ich erinnere mich an eine Schlagzeile, als damals Dortmunds Torhüter Roman Weidenfeller, an dieser Stelle liebe Grüße, wirklich ein sehr netter Mensch, wurde damals auch Zitat in einem Dortmunder Edelitaliener angegriffen. So, jetzt komme ich ja nun aus dem Ruhrgebiet. Dieser Dortmunder Edelitaliener stellte sich als Vapiano heraus.
Gibt es ein Vapiano in Dortmund? Das wusste ich
gar
nicht.
Gab es.
Okay. Ja. War zu edel. Hat jetzt schon,
ja,
schon wieder.
Es war so edel, dass Mats Hummels zwischenzeitlich nach München wechseln musste, weil er sagte, das ist ja hier wirklich, ist ja eine derartige Blattgoldschwemme in dieser Stadt. Ich muss gehen. Ich muss ins vergleichsweise bescheidene München, bevor ich hier vollends Wohlstandsverwahrlose.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Endlich kann ich mal das Mallorca-Magazin zitieren. Toll, tolles Blatt. Mallorca-Freund Martin Semmelrogge als Corona-Spreader beschuldigt. Der seit Jahrzehnten eng mit Mallorca verbundene Schauspieler Martin Semmelrogge muss sich Corona-Anschuldigungen stellen. Ein deutscher Moderator warf dem 65-jährigen Künstler in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung vor, ihn bei einem Treffen in einem Kölner Hotel mit der Krankheit angesteckt zu haben.
Oh Gott.
So, und wer hat uns den ganzen Scheiß wieder eingebrockt? Das war natürlich wieder mal die Bild-Zeitung. So,
ja, aber wer ist denn dieser unverschämte Moderator?
Keine Ahnung, ich glaube, das war Jochen Schropp oder so. Der sieht aus wie Jochen Schropp, der nicht gepennt hat. Mickey Beisen, der jetzt kennt kein Schwein. Sieht aus wie so eine schlechte Ulrich-Mattes-Kopie. Unmöglicher Typ. Martin Semmelrogge tobt, also wird in der Bild-Zeitung zitiert. Das ist eine Unverschämtheit und Corona-Rufmord. Corona-Rufmord, das ist doch wirklich nach dem Uerdingen-Russen und der Herzlos-Oma ist das doch ein Kompositum, das so die Bild-Zeitung sich auch nur ausdenken kann. Bist du eigentlich auch so schockiert über diese ganze Geschichte?
Nein, ich meine, hast du nicht mit ihm sofort danach auch gesprochen und er meinte, es ist alles okay? Warum erzählt er denn jetzt irgendwie, er würde sich da, dass er Rufmord?
Ja, ich habe mich auch gewundert, weil er hatte mir via Instagram eine nette, etwas kryptische Nachricht geschrieben und da ließ er erkennen, dass er also gut gelaunt ist und sich an meinen literarischen Ergüssen erfreut. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass die Bild im Nachhinein noch Leute in Rage geredet hat. Ich persönlich bin ja überrascht, dass dieser Instagram-Chat zwischen Semmelrogge und mir nicht längst in der Bild gestanden hat. Die sind ja sonst nicht so zimperlich damit, interne Chats zu veröffentlichen. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht.
Ja.
Ist das, weil in dieser in dem Artikel in der Süddeutschen ist ja klar erkennbar, dass ich darüber sinniere, wie das wohl gewesen wäre und dass es natürlich die bessere Geschichte gewesen wäre. Ist aber völlig klar, dass das natürlich nicht so war. Sonst wäre der Mann ja jetzt auch gemeldet beim Gesundheitsamt und in Quarantäne. Ist das vielleicht dieser eine Fall, Markus, dass bei der Bild Fiktion und Fakten nicht ganz klar getrennt wurden? Kann das sein?
Also da fehlen mir jetzt wirklich die Einblicke, um das kompetent zu bewerten. Und ich rede lieber über das, was ich wirklich kompetent sagen kann. Und da ist für mich jetzt einfach als Schluss der Geschichte, dass Martin Semmelrogge da offenbar verantwortungsvoller mit dem Virus auch umgegangen ist, als du zum Beispiel.
Das ist absolut richtig. Wegen Martin Semmelrogge ist niemand in Quarantäne gelandet.
Nein.
Ganz im Gegensatz zu mir, womit ich an dieser Stelle ganz herzlich die Redaktion vom Kölner Treff grüßen möchte und meinen Freund Mike Nöcker von Fußball MML. Die sind, es hat unmittelbar mit mir zu tun. Was ich an dieser Stelle nochmal deutlich sagen möchte, Martin Semmelrogge und meine Infektion haben nichts miteinander zu tun.
Mhm.
An dieser Stelle auch herzlichen Grüße an alle Gesundheitsämter. Ich bin halt einfach insgesamt sehr, sehr froh, dass die Bild-Zeitung sich zumindest schon mal wieder mit anderen Leuten befassen kann, als mit dem Privatleben des eigenen Chefredakteurs. Das ist doch ein ganz eindeutiger Schritt nach vorne. Da kann man doch eigentlich nur gratulieren. Und jetzt kommen wir von Julian Reichelt zu einem anderen heißen Junggesellen in Berlin.
Gewinner des Tages.
Und das gilt es ja noch zu klären, denn mit Vergnügen wählt noch den schönsten Berliner. Heute müsste er verkündet werden. Markus, ich sag's wie es ist, du müsstest eigentlich mit auf dieser Liste stehen. Standest da nicht, aber Thomas Schmitty-Schmidt von Florida TV stand drauf. Wer ist denn für dich der schönste Berliner? Du kennst ja viele, also auch Männer.
Wer führt diese Wahl jetzt durch?
Das ist das Stadtmagazin mit Vergnügen.
Das Stadtmagazin.
Matze Hilscher, Hotel Matze Hilscher.
Ja.
Ein sehr mächtiger Mann in Berlin, also der kann auch für dich viel tun.
Der schönste Berliner als Mann. Ich kenne eigentlich keine schönen Berliner Männer.
Nein, muss ich sagen. Aber du kennst doch also alleine jetzt so rund ums Bundeskanzleramt, da sind doch auch einige. Also
ja, gut, Friedrich Merz wohnt ja noch nicht in Berlin.
Das ist richtig.
Gut, wer immer sehr, sehr schön war.
Bela Ander, ne? Wohnt Bela Ander in?
Nee, ich glaube, der wohnt in Hamburg. Ah, genau. Okay. Ja. Deshalb dachte ich, die Wahl sei seit Jahren ausgefallen.
Das ist okay. Ja gut, also ich kann an dieser Stelle eigentlich nur noch alle animieren, jetzt nochmal hinten raus ganz schnell noch für Thomas Schmidt abzustimmen. Ein wirklich ausgesprochen schöner Mann. Ich hoffe, er gewinnt, das kann man sagen. Ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als mich bei dir, lieber Markus, ganz herzlich zu bedanken. Unseren HörerInnen kann ich natürlich nur empfehlen, heute Abend ist das ZDF Traumschiff wieder, sticht wieder mit. Florian Silber ist meine sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich einfach, dass Sie wieder einschalten. Guck mal, das ist doch toll, oder? Das gucken wir doch, oder? Ich bin auch in Quarantäne, sonst wäre ich jetzt bei dir vorbeigekommen. Da hätten wir Traumschiff bingen können, Markus.
Ja, Gott sei Dank bleibst du zu Hause.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin ja momentan wie der Affe bei Outbreak, ne? Der Superspreader. Ich bin nämlich der wahre Superspreader. Das kann das Mallorca-Magazin sich ruhig mal merken.
Wie lange bleibst du denn noch zu Hause?
Also, ich muss mindestens noch bis Montag. Und dann muss der Test erstmal negativ sein. Also, kann für die Stadt Hamburg, können das entspannte Wochen werden, wenn die Viruslast noch zu groß ist.
Das ist so. Ich hoffe, du bist trotzdem bald wieder ganz fit.
Ja, das hoffe ich auch. Markus, ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche dir noch einen schönen Vatertag und mach dir schon mal ein schönes Wochenende und dann hören wir uns demnächst hier wieder in einer regulären Ausgabe wieder.
Sehr gerne, Micky.
Mach's gut, bis denn. Ciao.
Ciao.
Ja, und wenn das noch nicht geschehen ist, dann kann ich euch natürlich nur herzlich bitten, unseren Podcast zu abonnieren auf der Plattform eurer Wahl, um bloß keine Folge zu verpassen. Das könnt ihr machen auf Apple, Spotify, Amazon und auf allen anderen Anbietern. Das würden wir euch hoch anrechnen.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.